Micro Europa.
Sounds.
Modern.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Marianne Leineweber und ihr hört heute das Micro Europa Magazin im Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Ihr werdet unter anderem etwas über ein spezielles Schlafexperiment, einen besonderen Studiengang und eine ausgefallene Sportart erfahren. Wegen der plötzlichen Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 konnten wir viele bereits produzierte Beiträge nicht senden. Da die Stücke aber trotzdem sehr informativ sind, bringen wir einige heute im Magazin. Bevor es mit dem ersten Beitrag losgeht, kriegt ihr erstmal noch französische Rockmusik mit Paradise von Indochine.
We'll be right back.
Machine mit Paradise. Nun starten wir mit einem außergewöhnlichen Experiment. Gerade mal 2 Stunden Schlaf pro Tag und dadurch sogar leistungsfähiger und produktiver sein als davor? Mit der Huberman-Schlafmethode soll das funktionieren. Geniale Zeitgenossen wie Leonardo da Vinci oder Nikola Tesla sollen diese Methode erfolgreich angewendet haben. Wer sich die Erfindungen und Kunstwerke dieser 2 Legenden ansieht, kann wohl kaum abstreiten, dass sie mit der Huberman-Methode Erfolg hatten. Grund genug, sich an ein Selbstexperiment heranzuwagen. Tim Richter stellte sich dieser besonderen Schlafmethode.
Tag 1, 8.30 Uhr morgens. Nach 7 Stunden semi-erholsamem Schlaf trete ich das Selbstexperiment schon etwas müde an. Das Gute ist aber, dass ich mich ja schon in 4 Stunden gegen Mittag wieder schlafen legen kann. Soweit also noch keine großen Veränderungen zu meinem normalen Studententagesablauf. Die erste Herausforderung wartet allerdings, als ich mich bei meiner angesetzten Schlafpause um 16.30 Uhr im Zug befinde. Willensstark wie ich bin, behalte ich meinen neuen Schlafrhythmus trotzdem bei. So richtig schlafen kann ich aber nicht. Es ist mehr ein verzweifeltes Dösen, bei dem ich versuche, die laute Geräuschkulisse um mich herum auszublenden. Erst nach der nächsten misslungenen Schlafphase, bei der ich von 20.30 Uhr bis 20.50 Uhr trotz großem Bett und dunklem Schlafzimmer kein Auge zudrücke, dämmert mir allmählich, auf was ich mich mit dem Experiment eingelassen habe. Mir wird klar, dass ich jede Sekunde, in der ich schlafen darf, vollkommen ausnutzen muss. Ironischerweise führt das aber nur dazu, dass ich noch schlechter schlafe. Das Schlimmste liegt aber noch vor mir. Die Zeitspanne, in der alle normalen Leute schlafen gehen. Überall ist es dunkel und ruhig. Die Augen werden zunehmend schwerer und es kostet immer mehr Überwindung, nach den 20-minütigen Schlummerphasen wieder aufzustehen. Mindestens genauso schwer ist für mich das Wachbleiben. Gerade zwischen 4.50 Uhr und 8.30 Uhr morgens brauche ich dringend Ablenkung, um nicht aus Versehen einzuschlafen. Meine Lösung? Horrorfilme und Nachtspaziergänge. Tag 2. Nach den ersten 24 Stunden des Experiments ist mein bis dato zumindest halbwegs gesunder Biorhythmus vollkommen zerstört. Ich habe jegliches Gefühl für Zeit verloren. Wochentag, Monat und Jahreszahl habe ich völlig ausgeblendet. Alles, was für mich noch zählt, ist die Uhrzeit, zu der ich mich wieder hinlegen darf. Neben meinen brennenden Augen tut mir allmählich auch mein Zahnfleisch weh. Wie ich im Nachhinein feststelle, habe ich mir aus Gewohnheit jeweils vor und nach der letzten 4 Schlafphasen die Zähne geputzt. Wenigstens mein Atem ist frisch. Von meinem Geist kann ich das nicht behaupten. Ich ertappe mich mehrmals, wie ich minutenlang ins Nichts starre. Immer wieder vergesse ich während dem Sprechen, was ich eigentlich sagen will. Ich scheine teilweise einfach nicht mehr zu denken. Interessant ist allerdings, dass sich mein Körper zumindest bemüht, sich an den neuen Lebensstil zu gewöhnen. Es braucht nur noch wenige Sekunden, sobald ich mich hinlege, und schon fange ich an zu träumen. Diese Traumphase, auch als REM-Phase bekannt, ist essentiell für den Geist, weil das Gehirn dort erlebte Ereignisse verarbeitet. Bei einem gesunden Schlafrhythmus von mehreren Stunden tritt diese Phase mehrfach ein und beläuft sich insgesamt auf knapp 100 Minuten. Kein Wunder also, dass ich mich nach einem Schlaf, der insgesamt nur 20 Minuten geht, etwas gerädert fühle. Mit Augenringen, die mittlerweile gefühlt bis zum Boden reichen, einem schlürfenden Gang und einer ungesund bleichen Hautfarbe, fange ich nun auch äußerlich an, einem Zombie zu ähneln. Ich habe keinen Hunger oder Durst mehr. Die restlichen Gedanken, die mir noch im Kopf umherschwirren, kreisen nur um Schlaf. Nach meinem Nickerchen von 16.30 Uhr bis 16.50 Uhr stelle ich fest, wie mir der Schlafmangel auch allmählich psychisch zusetzt. Ich bin definitiv emotionaler als sonst. Das merke ich besonders, als mir die Tränen kommen, während mir bei einem meiner Spaziergänge die Schnürsenkel aufgehen. 0.50 Uhr. Ich bin ein Wrack. Wie ein Übermensch, so die deutsche Übersetzung der Schlafmethode, fühle ich mich ganz und gar nicht. Die letzten beiden Schlafphasen haben mir den Rest gegeben. Mit meinen gefühlt 3 letzten aktiven Gehirnzellen suche ich im Internet nach Leuten, die mit der Schlafmethode vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Die gute Nachricht? Scheinbar geht jeder durch diese sogenannte Zombie-Phase. Die schlechte Nachricht? Laut Erfahrungsberichten hält die Zombie-Phase für mindestens 2 Wochen an. 2 Wochen. 1 Uhr. Ein kurzer Blick auf den Kalender sagt mir, dass das Experiment noch nicht einmal 2 volle Tage lang geht. Nach reifer Überlegung entschließe ich mich, das Huberman-Experiment abzubrechen. Der Moment, in dem ich sämtliche Wecker ausstelle und mich ins Bett lege, kann nur als magisch bezeichnet werden. Ich schlafe 15 Stunden durch. Mein Fazit? Bin ich an dem Experiment gescheitert? Ohne Zweifel, auf ganzer Linie. Nicht unbedingt, weil ich es nach gerade mal 2 Tagen abbrechen musste, sondern eher, weil die eigentliche Intention des Experiments vollkommen mir vorbeigegangen ist. Das Ziel der Ubermann-Schlafmethode ist es, in den Wachphasen produktiv zu sein, Hobbys und Aufgaben nachzugehen, für die man sonst keine Zeit hat. Alles, was ich in meinen Wachphasen getan habe, war Filme anzusehen, Spaziergänge zu machen und natürlich ins Leere zu starren. Alles Weitere wäre für mich in der Situation allerdings auch undenkbar gewesen. Außerdem hatte ich nicht, wie erhofft, mehr Kontrolle über meinen Tag, sondern eher der Tag über mich. Bestimmte Freizeitaktivitäten mussten meinem strikten Zeitplan weichen. Ich konnte mich beispielsweise nicht abends einfach so entspannt mit meinen Freunden treffen, weil ich sonst eine Schlafphase übersprungen hätte. Mit dem Uni- oder Arbeitsleben lässt sich die Schlafmethode auch kaum vereinbaren. Warum sollte man überhaupt danach streben, immer mehr zu arbeiten und immer weniger zu ruhen? Trotz meines Versagens hat sich das Experiment für mich gelohnt, denn eine wichtige Sache habe ich gelernt. Schlaf ist wohl eines der schönsten Dinge, die es auf der Welt gibt. Für Schlaf sollte man sich immer Zeit nehmen.
Tim Richter über sein Selbstexperiment zum Ubermann-Schlaf, einer polyphasischen Schlafmethode, mit deren Hilfe man am Tag mit nur 2 Stunden Schlaf auskommen soll. Jetzt hört ihr passend dazu das Lied I'm Only Sleeping von der wohl ikonischsten britischen Band, den Beatles. I'm only sleeping, take one. I'm only sleeping von den Beatles. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk mit unserem Magazin. Schlaf können insbesondere auch Studierende, die Kinder haben, gut gebrauchen. Anna Priese beschäftigt sich im nächsten Beitrag mit den Herausforderungen, denen Studierende mit Kind im Alltag ausgesetzt sind.
Schätzungsweise 5-7% der Studierenden studieren mit Kind. Sie begegnen vielen Herausforderungen. Gabi Efferen ist Leiterin des Familienbüros der Universität Tübingen und setzt sich für die Vereinbarkeit von Studium und Kind ein. Sie steht in engem Austausch mit den Studierenden selbst.
Also allein durch die Beratung natürlich auch. Auch hier werden Dinge, die nicht funktionieren, sichtbar. Auch hier ist manchmal auch klar, okay, dann braucht die Kommunikation vielleicht einfach noch ein bisschen nochmal einen Anschub. Durch die vielen Beratungen, die ich mache, bekomme ich dann sehr guten Einblick und kann dann eben auch das eine oder andere auch anstoßen.
Eine der Herausforderungen, die Gabi Efferen in ihren Beratungen immer wieder mitbekommt, ist das Zeitmanagement.
Es ist auf jeden Fall sehr viel Zeitmanagement. Man lernt seine Zeit ganz anders zu schätzen und ganz anders irgendwie wahrzunehmen.
Meint Friederike, Masterstudentin der Bioinformatik und Mutter. Sie treffe ich heute beim Elternforum im Loretto-Viertel. Laura, ebenfalls studierende Mutter, organisiert das Elternforum ehrenamtlich. Auch sie kennt das Thema Zeitmanagement nur zu gut. Im Moment arbeitet sie an ihrer Masterarbeit.
Also Masterarbeit schreiben oder Klausurenphasen sind so Phasen, die sind ohne Kind schon sehr schwierig, aber mit Kind, also entweder das Kind wird krank oder du hast keine Betreuungsmöglichkeiten und dann wird halt echt, also dann ist es nicht nur Zeitmanagement, sondern dann ist es auch psychische Belastbarkeit. Ich hatte halt also schon oft Zeiten, wo ich halt dann nachts von 12 bis um 4 Uhr morgens gelernt habe und dann um 6 wieder das Kind bespaßen musste und das halt über Wochen, bis das die Klausurenphase rum war und dann brauchte ich erstmal irgendwie, dann war ich tot, gefühlt.
Laura hat neben ihrem Studium und ihrem Kind auch noch mit Arbeit und zwei Ehrenämtern zu tun. Manchmal mangelt es aber nicht nur an Zeit, sondern auch an ganz praktischen Dingen.
Damals gab es zum Beispiel noch nicht so viele Wickeltische. Das ist jetzt auch erst im Laufe der letzten Jahre aufgekommen. Und ich hatte am Anfang mein Kind zum Beispiel bei uns in der Uni auf der Treppe gewickelt. Da, wo alle Leute hoch und runter laufen. Und obwohl wir eigentlich ein Elternzimmer hätten in der Fakultät, aber die war halt dann damals nur für Doktoranden. Und dann hat mir halt die Gabi auch geholfen, dass ich da halt auch rein darf.
Die Leute aus dem Umfeld reagieren meist sehr unterschiedlich. Das Verständnis der Dozenten und Professoren ist aber besonders wichtig. Zum Beispiel, wenn es um die Verschiebung von Prüfungsterminen geht.
Ich hatte ziemlich Probleme mit den Professoren. Ich hatte hochschwanger, habe ich meine Bachelorprüfung gemacht und hatte da richtig Ärger mit den Professoren, weil die das nicht so eingesehen haben, mich irgendwie anders zu behandeln. In der Schwangerschaft ging es mir einfach nicht so gut. Und ich habe meine Bachelorprüfung, meine mündliche Bachelorprüfung, ein paar Mal verschieben müssen. Und das war halt für den einen oder anderen Professor nicht nachvollziehbar.
Ich habe bis jetzt noch keine Probleme, noch nie Probleme gehabt. Ich hatte bis jetzt immer nur sehr unterstützende Professoren, die dann auch mal ein Auge zugedrückt haben.
Auch der Kontakt zu Kommilitonen und Kommilitoninnen verändert sich beim Studieren mit Kind.
Die anderen können halt nicht so viel damit anfangen, weil die reden halt übers Partymachen, über Fußballspielen, über nachts ausgehen und wo sie das nächste Mal Urlaub machen. Das sind halt alles so Dinge, über die kann ich nicht mehr reden, weil ich A, kein Geld und B, keine Zeit habe dafür. Und dann ist es halt schnell, dass man nicht mehr so die gleichen Gesprächsthemen hat. Dann für mich sind dann mehr so Gesprächsthemen relevant wie, wo geht Lara zur Kita, wo kriege ich Klamotten günstig her oder wo ist der nächstbeste coole Spielplatz.
Gleichzeitig ist es manchmal auch schön, für ein paar Momente Abstand von der Mutterrolle zu gewinnen.
Also man will ja auch nicht gleich immer so abgestempelt werden und gleich so nur die studierende Mutter sein. Also ich finde es zum Beispiel total super, wenn ich mich dann einfach wieder wie eine Studentin fühlen kann und einfach mal nur als Studentin fühlen kann.
Derzeit wird immer weiter daran gearbeitet, Studium und Kind besser unter einen Hut bringen zu können. Vor kurzem wurde beispielsweise ein Familienzimmer in der Unibibliothek eingerichtet. Genug ist das aber noch nicht.
Der Bewusstseinswandel, der hat begonnen, aber da ist schon noch ein weiter Weg, bis wir an der Selbstverständlichkeit sind. Selbstverständlichkeit auch dahin, dass die Flexibilität, die wir den Studierenden mit Familienaufgaben entgegenbringen, dass das keine Bevorzugung ist.
Ein Beitrag von Anna Priese über die vielfältigen Herausforderungen als Studierende mit Kind. Und weil beim Studium mit Kind kaum eine ruhige Minute übrig bleibt, hört ihr nun keine ruhige Minute von Reinhard May.
Thank you. Was habe ich in all den Jahren ohne dich eigentlich gemacht? Als Tage noch tagelang waren, wie habe ich sie nur rumgebracht? Ohne Spielzeug zu reparieren, ohne den Schreck, der Nerven zehrt, ohne mit dir auf allen Vieren durchs Haus zu traben als dein Pferd. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Du machst dich heute in meinem Leben so breit, dass ich vergessen hab, was hat es eigentlich gegeben damals, als es dich noch nicht gab. Damals glaubte ich alles zu wissen, bis du mir die Gewissheit nahmst. Ich glaubte ich etwas zu vermissen, bis an den Tag, an den du kamst. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Das Haus fing doch erst an zu leben, seit dein Krakeelen es durchdringt. Seit Türen knallen und Flure beben und jemand drin Laterne singt. Früher hab ich alter Banause Möbel verrückt verstellt gedreht. Ein Haus wird doch erst ein Zuhause, wenn eine Wiege darin steht. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Tiefen und Höhen hab ich ermessen, Ängste und Glück waren reich beschält. Das war ein leises Vorspiel dessen, was ich mit dir erleben will. Denn du kommst und gibst allen Dingen eine ganz neue Dimension. Und was uns nun die Jahre bringen, miss ich an dir, kleine Person. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin.
Reinhard May mit Keine ruhige Minute. Auch wenn es in Zeiten von Lockdowns schon kaum mehr vorstellbar ist, war noch 2019 auf der Tübinger Neckarbrücke einiges los. Unter anderem aufgrund der sogenannten Late-Night-Aktion. Das ist eine untypische Form eines Kaffeekranzes. Dass der Kranz auch nachts bei Minusgraden auf offener Straße stattfand, ist nicht die einzige Besonderheit. Tim Richter hat die Late-Night einmal besucht, um sich ein Bild davon zu machen und die Hintergründe der Aktion zu erfahren.
Es ist Donnerstagabend, 23 Uhr. Die Mehrheit der Leute, die um diese Uhrzeit die Neckarbrücke überquert, ist entweder auf dem Weg in die nächste Kneipe oder begibt sich ins Warme, nach Hause. Nur eine Gruppe von Studenten hatte sich mit einem kleinen Stand am Gehweg gemütlich gemacht. Unter ihnen der 21-jährige Theologiestudent Raphael Schüttler.
Das sind alles Leute, die hier freiwillig da mithelfen, dass wir alle zwei Wochen donnerstags rausgehen, hier auf die Neckarbrücke zwischen 23 Uhr und 3 Uhr meistens und verteilen da eben Kaffee und Kuchen und Tee und sonstige Leckereien, was die Leute gerade so backen.
Die Rede ist von der sogenannten Late-Night-Aktion. Dahinter stecken die zwei christlichen Hochschulgruppen Campus Connect und SMD, die Studentenmission Deutschland. Seit Oktober letzten Jahres ist Raphael Schüttler nun schon regelmäßig bei der Aktion dabei. Profit gibt es durch die Late-Night weder für ihn noch für die Hochschulgruppen selbst. Es geht nicht darum, Unterschriften zu sammeln oder Abonnements zu verkaufen, geschweige denn Kaffee und Kuchen. Die Motivation ist eine andere.
Wir wollen einfach den Leuten, die nachts um diese Uhrzeit vorbeikommen, die feiern gehen und dann vielleicht auch da auf dem Heimweg dann sind, was Gutes tun, eine Freude machen. Wir wollen denen Kaffee und Kuchen geben, ihnen mit Liebe begegnen und mit ihnen einfach manchmal auch ins Gespräch kommen. Manche suchen das Gespräch schon ganz aktiv, um mit jemandem zu reden, mal jemanden zu haben, mit dem sie sich austauschen können, über Fragen nachzudenken.
Die Nächstenliebe steht bei der Aktion also im Vordergrund. Ein Prinzip, das vermutlich die wenigsten zu so später Stunde auf offener Straße erwarten. Christopher Schmidt organisiert die Late Night seit knapp 1,5 Jahren mit. Er berichtet, wie die Mehrzahl der Passanten auf die Aktion reagiert.
Sehr viele erstmal verwundert. Manche haben auch gleich das Gefühl, irgendwas soll verkauft werden. Genau, deswegen sagen wir immer, es ist direkt, ist umsonst. Wer Bock hat, kann gerne was mitnehmen, kann einfach weiterlaufen. Wer Bock hat, kann stehen bleiben. Wir sind auch da, wenn jemand Bock hat zu quatschen. Und die meisten sind danach voll positiv überrascht und ziemlich alle Leute freuen sich.
Das ist es auch, was Christopher Schmidt und die anderen Mitstreiter von Late Night immer wieder aufs Neue motiviert. Und das ganze Jahr über. Selbst die kalten Monate können die Studenten nicht von der gemeinnützigen Aktion abbringen. Im Gegenteil.
Ja, es ist tatsächlich vielleicht im Winter gerade nochmal eine viel stärkere Gelegenheit, wirklich das irgendwie auf die Straße zu bringen. Eben auch wirklich zu sagen, okay, wo kann man praktisch irgendwie auch Nächstenliebe in die Gesellschaft mitbringen. Gerade an Orte, wo man es vielleicht nicht so sonst unbedingt erwartet. Und deswegen finde ich das im Winter fast noch cooler. Jetzt nachts habe ich so das Gefühl, da haben auch die Leute eher Zeit oder hatten auch selbst eher Zeit. So tagsüber ist immer alles hektisch und nachts freut man sich dann vielleicht doch auch eher nochmal über so einen Tee auf dem Weg zum Feiern oder auf dem Heimweg.
Genauso scheinen es auch die Leute zu sehen, die sich vor dem Stand zu einer großen Menschentraube versammelt haben.
Ganz nett, wenn abends noch jemand Nettes dort ist. So ganz nett, wo Kaffee, Kuchen anbietet, findet man ja auch nicht immer.
Ich finde es nett, weil ihr geht mich auf den Keks mit so einem christlichen Geschwätz. So. Ihr seid einfach nett so und palabert auf mich rein. Ja, ich bin trotzdem kein Freund der Kirche, aber ist doch lustig so. Ja.
Ich bin gerade eben vorbeigelaufen und finde es mega super, klasse. Ich bekomme hier kostenlosen Kaffee und Tee und bin mega verfroren und deswegen für die Aktion mega super.
Jeder ist bei der Late Night willkommen. Egal ob Freund der Kirche oder nicht. Die Glaubensrichtung, Herkunft oder das Geschlecht spielen keine Rolle. Auch für jeden, der bei der Aktion gerne mitwirken möchte, stehen die Türen offen. Raphael Schüttler.
Wir können uns einfach ansprechen und sagen, hey, finde die Aktion cool, er möchte mitmachen. Einfach regelmäßig dabei sein, alle 2 Wochen einfach mal vorbeischauen und mit uns da gemeinsam auf der Neckarbrücke stehen und mit den Leuten ins Gespräch kommen.
Wer also das nächste Mal an einem Donnerstag zu später Stunde noch auf der Neckarbrücke unterwegs ist, dem bleibt zum Abschluss nur noch eins zu sagen.
Kommt gerne vorbei, holt euch einen Kaffee, Tee, Kuchen und lasst euch was Gutes tun.
Tim Richter über die Late Night, eine gemeinnützige Aktion zweier christlicher Tübinger Hochschulgruppen, die bis spät in die Nacht auf offener Straße Kaffee, Tee und Kuchen austeilen. Ihr hört das Mikro-Europa-Magazin auf der Wüstenwelle. Die nächsten 2 Minuten läuft das Jazzlied Coffee Time der Gesangslegende Natalie Cole. Und für alle, die zum Kaffee auch noch gern Kekse essen, im Anschluss das Lied Chocolate Chip Cookies von den Wise Guys.
Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee. Let me show a little coffee house I know, where all the new bohemians go to have a cup of coffee. Greeting time, the music box is beating time. It's good old-fashioned meeting time. So grab a chair and dig me there, 'cause that's just the place that I'm at. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme and have a cup of coffee.
Schüssel Zucker, 280 Gramm. Und Zuckerrübensirup, wenn wir sowas haben. Davon nehme ich 40 Gramm und mixe geschwind, solang bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Dazu 200 Gramm weiche Margarine und zwei frische Eier, dann dieselbe Schiene. Wieder alles gut verrühren, denn das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und jetzt brauch ich noch ne Schüssel. 400 Gramm Mehl, jeweils ein Teelöffel Natron und ein Vanillepulver ungesüßt, ich glaub, das war's schon. Ach nee, einen halben Teelöffel Salz, jetzt fällt's mir ein. Das Ganze gut vermischt in die erste Schüssel rein. Und nochmal rühren, doch nur kurz, denn es wär schade, wenn die Kekse zäh würden. Jetzt ist die Schokolade 300 Gramm in kleinen Stücken unter den Teig zu heben. Den Teig in einen luftdichten Behälter geben. Chocolate Chip Cookies, ich backe Chocolate Chip Cookies. Und mein Chocolate Chip Cookies kann keine widerstehen. Du wirst schon sehen. Den Teig 24 Stunden in den Kühlschrank stellen. Dann haben die Kekse Biss und wer Biss hat, muss nicht bellen. Jetzt mach ich mir einen netten Tag und eine schöne Nacht. Und morgen wird das Werk vollbracht. Den Backofen heizen auf 180 Grad. Backpapier aufs Blech, dann mach ich den Teig parat. Mit 50 kleinen Kugeln aufs Backblech drauf. Abstand halten, denn die Dinger gehen auf. Dann auf der mittleren Schiene eine Viertelstunde backen. Zeit genug zum Spülen und um die Schüsseln wegzupacken. Ofen aus, Klappe auf, das Schönste, was es gibt. Die Sekunde der Vollendung, die jeder Künstler liebt. Und habe ich mal Pech und sehe ein paar Verbrannte, bin ich ein braver Neffe und schicke sie der Tante. Die guten Kekse soll mein Schatz probieren. PS, die Zutaten kann man lustig variieren. Down, down, down. Chocolate Chip Cookies, ich backe Chocolate Chip Cookies, und mein Chocolate Chip Cookies, ja, mein Chocolate Chip Cookies, ich meine meinen Chocolate Chip Cookies, kann keine widerstehen.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Neu an der Uni zu sein, das ist nicht immer einfach. Noch schwieriger wird es, wenn man den deutschlandweit allerersten Studiengang seiner Sorte studiert. Seit dem Wintersemester 2018-2019 hat die Uni Tübingen einen neuen Studiengang im Angebot: Hebammenwissenschaft. Ja, ihr habt richtig gehört: Hebammen an der Uni. Tabea Siegle hat eine Studentin der Hebammenwissenschaft, einen Gynäkologen und den Studiengangskoordinator dazu getroffen.
Kurz vor eins. Mit schnellen Schritten steuert Nathalie Moorland auf den großen, backsteinroten Gebäudekomplex zu. Die Tübinger Frauenklinik. In einer halben Stunde beginnt die 20-Jährige aus der Nähe von Heilbronn ihre Schicht auf der gynäkologischen Station. Nathalie studiert Hebammenwissenschaft an der Universität Tübingen als Erstsemester. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Den Bachelor of Science-Studiengang gibt es erst seit dem Wintersemester 2018-19. Er ist bisher bundesweit einzigartig und macht die Universität Tübingen zu einer Vorreiterin. Nathalie entschied sich eher kurzfristig für dieses Studium.
Ich war im Ausland auf der Babystation und da kam das dann so zum ersten Mal, dass ich so gedacht habe, eigentlich voll der schöne Bereich, wo man gerne arbeiten könnte. Habe ich gemerkt, dass ich mit Menschen arbeiten möchte und dann ist molekulare Medizin ziemlich schnell rausgefallen. Und als ich dann überall Zusagen bekommen habe, habe ich dann überlegt, möchte ich Arzt oder möchte ich Hebamme werden? Und dann habe ich gedacht, ich möchte Hebamme werden.
7 Semester, 30 Studienplätze und 121 Bewerbungen. Interessenten gibt es genug. Momentan ausschließlich weibliche, entsprechend hoch auch der NC von 1,8. Ab 2020 wird das Hochschulstudium die Ausbildung zur Hebamme vollständig ersetzen. Der Grund? Deutschland hinkt hinterher. In Frankreich oder Dänemark beispielsweise ist die Akademisierung des Gesundheitswesens längst geschehen. Das macht deutsche Hebammen zwar gut ausgebildet, aber nicht konkurrenzfähig.
Eine der wichtigen Grenzen ist, dass sich die Hebamme beispielsweise als sehr kompetente Fachkraft in der Betreuung der Geburt gezeigt hat, dass sie aber die Wissenschaft um dieses ganze Fach nur sehr marginal prägt und belegt. Und das macht das europäische Ausland schon viel stärker und das muss auch in Deutschland Fahrt aufnehmen.
Sagt Harald Abele, leitender Arzt im Perinatal, also Geburtszentrum Tübingen. Der Studiengang soll den jungen Hebammen das Tor nach Europa öffnen. Nebenbei bereitet das Studium nicht zuletzt auf die noch recht neuen Herausforderungen einer Hebamme vor, wie der Studiengangskoordinator Joachim Graf erklärt.
Warum ich denke, dass es sinnvoll ist, ist, dass die Geburtshilfe natürlich einfach komplexer wird im Vergleich zu früher. Beispiel, schwangerschaftsassoziierter Brustkrebs ist heute schon die häufigste maligne Erkrankung in der Schwangerschaft. Warum? Weil das Schwangerschaftsalter in Deutschland natürlich immer mehr ansteigt und sich statistisch so dem mittleren Brustkrebsalter annähert. Dann haben wir natürlich viele Frauen in Deutschland, die schlecht Deutsch können durch Migration. Wir haben teilweise das Phänomen beschnittene Frauen aus Afrika und so weiter. All das Herausforderungen, die auch auf die Geburtshilfe jetzt zukommen und mit denen natürlich Hebammen umgehen können müssen.
Trotz der wissenschaftlichen Ausrichtung gilt auch das Motto, probieren geht über studieren. Denn während des Studiums müssen die Studenten insgesamt 3000 Praxisstunden ableisten. Im europäischen Vergleich ein sehr großer Anteil. 3 Tage die Woche sitzt Nathalie klassisch in der Uni. Die restlichen 2 tauscht sie den Vorlesungs- gegen den Kreissaal. Anfangs geht es um die Grundlagen der Krankenpflege.
Unsere Aufgaben dort sind so, ja, erstmal das Klinikleben kennenzulernen und dann halt Aufgaben zur Körperpflege, Spritzen, Blut abnehmen, Infusionen richten, so ziemlich pflegerische Tätigkeiten, was aber trotzdem zur Aufgabe einer Hebamme dazugehört.
Alle angehenden Hebammen lernen beim sogenannten Bedside-Teaching direkt am Krankenbett. Im Gegensatz zur Ausbildung kommen im Studium jedoch noch ganz andere Lernmethoden zum Einsatz. Harald Abele.
Beispielsweise werden die Studierenden im Rahmen von Simulationen unterrichtet, so wie Piloten im Cockpit. Ja, das kennen wir in der klassischen Hebammenausbildung bisher nicht, ist aber im Medizinstudium schon sehr, sehr stark verankert. Und das ist eine neue Dimension. Das andere ist, dass die Studierenden extra zugeteilte Praxisanleiter haben. Das heißt, sie haben Dozenten, die vor Ort sie in der Praxis begleiten.
Die theoretische Ausbildung der Studierenden besteht aus ganz verschiedenen Modulen. Hebammentätigkeit und Pflege, Anatomie und Physiologie, Mikrobiologie, Hygiene, Versorgungs- und Gesundheitssysteme sowie Kommunikation. Letztere ist gerade im Umgang mit den Patienten, Müttern und Kindern relevant. Die wichtigste Eigenschaft einer Hebamme ist das Einfühlungsvermögen. Darüber sind sich Arzt und Studentin einig.
Ich glaube, wir haben alle ziemlich schnell bemerkt, dass man Empathiefähigkeit braucht. Manchmal geht es ums Händchen halten und echt mitfühlend sein und trotzdem professionell. Hebammen müssen ziemlich schnell Entscheidungen treffen können, die sehr wichtig sind, dass man unter Druck gut arbeiten kann und entscheidungsfähig bleibt und nicht unter Stress dann irgendwie so verliert, was denn jetzt wichtig ist.
Nathalie muss weiter. Bis kurz nach 21 Uhr wird sie heute auf der Station arbeiten. Insgesamt ein hohes Wochenpensum für die jungen Studierenden. Ob sich das Studium als Ausbildungsweg im Gesundheitswesen bewährt, muss sich zeigen. Obwohl unsere europäischen Nachbarn als Vorbild dienen, sind viele Fragen noch offen, zum Beispiel die nach der Bezahlung. Viel konkreter dagegen ist das Ziel: mehr Fachkräfte, mehr Forschung. Da hat die Politik reformtechnisch noch viel Arbeit vor sich. Der leitende Arzt Harald Abele schaut auf die zukünftige Entwicklung der Hebammenwissenschaft ganz im Sinne seines Metiers.
Das ist etwas, was man natürlich wie immer nach vielen, vielen Jahren erst sieht. Dadurch, dass ich aber Geburtshelfer bin, ja, ist es ja meine absolute Profession, das, was begonnen hat, in der Stunde Null nach ein paar Jahren anzuschauen.
Über den neuen Studiengang der Hebammenwissenschaft an der Universität Tübingen berichtete Tabea Siegle. In Tübingen gibt es nicht nur besondere Studiengänge, sondern auch ausgefallene Sportarten, wie ihr im nächsten Beitrag hören werdet. Zuerst mal gibt's aber ein bisschen Musik mit In My Arms von Plump.
your baby blues. So full of wonder, your curly cues, your contagious smile. And as I watch, you start to grow up. All I can do is hold you tight, knowing clouds will rage up, storms will rise in, but you will be safe in my.
Bala, 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 bala.
In My Arms von Plump. Wer von euch hat eigentlich Harry Potter gelesen? Na, wahrscheinlich ziemlich viele von euch. Die bekannte Bücherreihe diente nicht nur als Vorlage für Filme und Videospiele, sondern durch Harry Potter ist auch eine neue Sportart entstanden, Quidditch. Aus der fiktiven Sportart der Zaubererwelt wurde basierend auf den Harry Potter Büchern ein realer Sport. Auch in Tübingen gibt es ein Quidditch-Team. Tübinger Testrale nennt sich die Mannschaft, eine Anspielung auf eines der Fabelwesen der Romanreihe. Tim Richter hat das Training des Teams besucht.
Also es gibt Leute, die haben möglicherweise schon mal davon gehört, aber der größte Anteil der Leute kommt erstmal und sagt, was, das kann man spielen? Und ist überrascht, dass es halt eine Möglichkeit gibt, das als Sport auszuüben. Zweite Frage ist dann, und wie macht ihr das mit dem Fliegen? Habt ihr etwa einen Stock zwischen den Beinen so? Und das trifft es einmal den Nagel auf den Kopf.
Erik Jacobs beschreibt die Fragen, mit denen er konfrontiert wird, sobald er Leuten erzählt, welche Sportart er in seiner Freizeit ausübt. Seit einem Jahr spielt der Student für nachhaltige Energietechnik nun schon Quidditch in Tübingen. Das Besondere an der Sportart, abgesehen von dem Namen, sie stammt aus der weltbekannten Fantasy-Romanreihe Harry Potter von J.K. Rowling. Doch wie genau wird Quidditch gespielt? Franziska Koch ist seit 3 Jahren Teil des Quidditch-Teams und mittlerweile sogar Trainerin.
Man gewinnt das Spiel, indem man die meisten Punkte macht, und man kann Punkte machen, indem man mit dem Quaffel, das ist bei uns ein Volleyball, durch eins von den Toren schießt. Die Tore sind so Ringe auf Stäben, die am Ende vom Spielfeld aufgestellt sind. Und da gibt es 3 an jedem Ende. Und jedes Mal, wenn man den Quaffel durch einen so einen Ring wirft, kriegt man 10 Punkte. Und dann gibt es noch den Schnatz, den muss man fangen, um nochmal 30 extra Punkte zu kriegen. Und dadurch wird das Spiel beendet.
Während des Spiels gilt allerdings noch eine weitere Regel, die den Sport erst so besonders macht. Die Spieler müssen beim Laufen ständig einen Besenstiel zwischen den Beinen halten. Das simuliert die fliegenden Besen aus der Welt der Zauberer. Auch für den bereits erwähnten Schnatz greift man zu einer Alternative, die den Sport in der realen Welt erst ermöglicht. Anstelle eines flinken, golfballgroßen Flugobjekts tritt ein Tennisball in einer Socke, die an der Gesäßtasche eines neutralen Spielers befestigt ist.
Die meisten sind verwirrt erstmal. In Tübingen ist das inzwischen so ein bisschen angekommen. Also die meisten haben schon mal irgendwie gehört, dass es hier ein Quidditch-Team gibt. Aber wenn man dann tatsächlich drüber redet, sind sie auch immer erstaunt. Aber alle sind eigentlich sehr positiv eingestellt und sagen, boah, ist ja cool, würde ich gerne mal angucken.
Nicht nur in Tübingen hat sich der Sport immer mehr etabliert. Der Deutsche Quidditch-Bund besteht mittlerweile aus 40 Teams von überall im Land. Und die treten in verschiedenen Ligen und Wettkämpfen gegeneinander an.
Es gibt zum einen die Deutsche Meisterschaft, da darf jede Mannschaft, die im Deutschen Quidditch-Bund ist, teilnehmen. Es ist also ein ganz großes Turnier. Und dann gibt es die Ligen. Wir sind zum Beispiel in der Baden-Württemberg-Liga zusammen mit Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim. Und so gibt es eben in anderen Teilen von Deutschland auch Ligen. Da spielt man eben Hin- und Rückrunde, man spielt gegeneinander, einer gewinnt und am Ende gibt es ein Ligafinale, wo dann alle Gewinner von den verschiedenen Ligen nochmal gegeneinander spielen.
Aber was macht Quidditch für die Spieler gerade so reizvoll? Die Teammitglieder der Tübinger Testrale haben unterschiedliche Gründe, warum sie sich für den außergewöhnlichen Sport entschieden haben.
Ich habe halt auch gesehen, dass es ein gemischtgeschlechtlicher Sport ist und auch so nett ist, um Leute kennenzulernen und vielleicht ein bisschen fantasievoller als jetzt irgendein anderer Unisport.
Zum anderen, weil ich auch einfach Harry Potter Fan bin und wenn man das dann erfährt, dann will man da mitmachen.
Die Teamleiterin selbst kam vor 3 Jahren, kurz nach der Gründung des Teams, eher zufällig zum Quidditch. Über Ecken hat sie damals erst von den Tübinger Testralen erfahren.
Eine Freundin von mir hat diese Facebook-Veranstaltung irgendwie gefunden. Und dann saßen wir in der Vorlesung zusammen und sie hat halt davon erzählt, dass sie ja am Wochenende zum Quidditch-Training geht. Also ich wusste, dass es das so gibt als Sport,
keinmal mal davon gehört irgendwie, aber ich hatte jetzt auch noch nie das gesehen oder irgendwie mitbekommen, dass es in Deutschland gespielt wird. Und dann habe ich mir gedacht, gehe ich auch mal mit. Und es hat mir dann von Anfang an so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin.
Der Grundsatz des Teams hat sich seither nicht geändert. Für neue Spieler und Interessenten ist man, wie im Fall von Franziska Koch, stets offen. Es darf generell jeder kommen und mittrainieren. Wer jetzt also Lust auf Quidditch bekommen hat, dem steht nichts mehr im Weg.
Man muss einfach zum Training kommen. Also wir sind im Hochschulsport drin. Das heißt, man kann sich da anmelden über die Internetseite. Aber man kann auch einfach vorbeikommen. Man kann uns auf Facebook schreiben, dass man kommen möchte, wenn man sich anmelden möchte. Aber man kann auch einfach so auftauchen. Also wir sind so ungefähr 20 Leute, die tatsächlich regelmäßig jetzt seit einer Weile dabei sind. Jetzt sind gerade die ganzen Neuen eben durch den Semesterstart wieder dazugekommen. Viele gucken sich's mal an, bleiben dann aber nicht langfristig. Also wir sind da nicht irgendwie ein geschlossener Kreis, wo keiner rein darf.
Trainiert wird dieses Semester immer mittwochs um 18 Uhr in der Wilhelmstraße 124 auf dem flutlichtbeleuchteten Hartplatz. Alle, die sich von dem fantasievollen Sport einen Eindruck verschaffen wollen, sind stets herzlich eingeladen. Also nichts wie ran an die Besenstiele.
1, 2, 3!
Fangule, Randale, Zielinger, Testrale!
Tim Richter über die Sportart Quidditch und das Team der Tübinger Testrale. Das erste Mal visualisiert wurde der Sport in der Verfilmung des ersten Bandes Harry Potter und der Stein der Weisen im Jahr 2001. Die Filmmusik schrieb damals niemand Geringeres als Star-Komponist John Williams. Doch bevor ihr die Filmmusik in voller Länge hört, verabschieden wir uns von euch. Wir hoffen, wir konnten euch mit der heutigen Sendung ein bisschen in die Zeit vor Corona mitnehmen. An den Reglern saß Christian Schubert, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Ich bin Marianne Leineweber und wünsche euch viel Spaß mit The Quidditch Match aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.